Haustiere sind für viele Menschen mehr als ein treuer Begleiter. Sie sind Teil der Familie. Diese emotionalen Verbindungen zwischen Tier und Mensch haben auch positive Auswirkungen auf unsere körperliche und psychische Gesundheit. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch auf die unseres Tieres schauen. Deswegen widmen wir uns diesmal dem Thema Tiergesundheit.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich bin Roland Schmidt und habe mir wieder Verstärkung aus der Apotheke geholt. Bei mir zu Gast Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Und Apothekerin Ulrike Schutting.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Ich habe es zu Beginn erwähnt, Haustiere beeinflussen auch unsere körperliche und psychische Gesundheit. Könnt ihr das bestätigen?
Ganz sicher. Ich bin ja Mitbewohnerin einer Katze und das ist total toll und wirklich entspannend. Und das ist immer unsere gemeinsame Wohlfühlzeit in der Früh, wenn ich sie streicheln darf.
Katzen-WG, so gesehen.
Ja.
Ulrike, du hast, glaube ich, auch Katzen?
Ja, ich habe 2 Katzen und eine Hündin. Und kann das nur bestätigen. Also für mich ist die Zeit mit den Tieren nach der Zeit mit meiner Familie wirklich sehr wertvoll und sehr schön.
So wie wir Menschen können natürlich auch Tiere krank werden. Wie bemerke ich, wenn mit meinem Haustier etwas nicht stimmt?
Also grundsätzlich ist sowieso empfohlen, einmal jährlich eine tierärztliche Untersuchung durchführen zu lassen. Dabei wird der allgemeine Gesundheitszustand des Tieres beurteilt und zum Beispiel auch das Gewicht gemessen. Wir Besitzer der Tiere neigen ja immer dazu, eher zu denken, dass es nur aus Fell besteht, aber manchmal ist es vielleicht doch zu viel Futter gewesen. Und natürlich auch Untergewicht kann ein ernstes Thema sein und muss beobachtet werden. Abgesehen davon muss man einmal im Jahr die Impfungen auffrischen, die notwendig sind.
Okay. Wann suche ich die Apotheke auf und wann ist es besser, das Tier einzupacken und gleich zum Tierarzt zu fahren?
Grundsätzlich muss ich einmal sagen, der Tierarzt ist sicher immer der erste Ansprechpartner für alle gesundheitlichen Probleme bei Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster, was auch immer man zu Hause bei sich als Mitbewohner hat. Aber Tierärzte haben eben fixe Ordinationszeiten und sind nicht immer erreichbar, sind manchmal auch ein bisschen weiter weg. Und wenn ich plötzlich irgendwie bemerke, ich glaube, da kreucht oder fleucht irgendwas im Fell von meinem Hund oder von meiner Katze, dann kann ich auch einmal erste Hilfe aus der Apotheke für diese sogenannten Ektoparasiten, also alles, was auf der Katze lebt, wie Zecken, Flöhe, Milben. Erste Hilfe bekomme ich auch aus der Apotheke und vor allen Dingen zur vorbeugenden Behandlung gibt es bei uns ganz viel.
Du hast mir meine nächste Frage schon vorweggenommen. Ektoparasiten und Endoparasiten, was ist da der Unterschied?
Ektoparasiten leben auf der Außenseite des Tiers, also Ektos. Und Endoparasiten ist alles, was im Tier lebt, das wären zum Beispiel Würmer.
Und wie gehe ich dann vor, wenn mein Tier von solchen Parasiten befallen ist?
Ja, zunächst muss ich einmal schauen, um was handelt es sich. Momentan ist ein ganz, ganz großes Thema Zeckenbefall, weil einfach die Temperaturen so sind, dass die Zecken optimale Bedingungen vorfinden und Hunde und Katzen streichen einfach im Gras in der Höhe herum, wo sich auch die Zecken befinden. Die sind natürlich für ihre Fortpflanzung auf der Suche nach einem Wirt, wo sie Blut saugen können und setzen sich dann auf unseren Haustieren fest. Und das Allerwichtigste, wenn ich eine Zecke auf meinem Tier sehe, ist, dass ich sie möglichst schnell entferne. Denn das Gefährliche beim Zecken ist nicht nur das Blutsaugen, sondern bei dem Biss können sie eben auch infizierten Speichel mit Krankheitserregern, das können Viren, Bakterien oder auch Einzeller sein, in die Blutbahn des Tiers hineinbringen und so zu gefährlichen Krankheiten führen. Also man kann das in circa vergleichen, Zeckenbiss beim Menschen und FSME-Übertragung, das ist ja bekannt. Deswegen ganz wichtig, möglichst schnell die Zecke entfernen.
Falls ich bei meinem Tier eine Zecke anfinde, wie entferne ich die richtig?
Auf jeden Fall möglichst schnell. Also am besten ist es tatsächlich, eine Zeckenpinzette sogar mitzuhaben. Also ich habe die immer in der Tasche. Und dann ist es wichtig, wirklich ganz nah an der Haut die Zecke zu entfernen, dass man sie wirklich komplett entfernt.
Und in welche Richtung drehen ist das?
Abziehen. Also wenn man eine geeignete Pinzette hat, braucht man es nur abziehen. Und wichtig ist, dass man sie eben nicht quetscht, damit sie sich nicht noch in das Tier erbricht.
die so erbricht?
Ja, wenn man die Zecke zu stark quetscht, dann spuckt die noch ihren ganzen Speichel quasi wie beim Erbrechen in das Tier hinein und da sind dann noch einmal ganz gefährliche Krankheitserreger drinnen, die eventuell dann zur Ansteckung führen können.
Das wusste ich nicht.
Ja. Deswegen sollte man auch ganz vermeiden, weil es immer wieder den Tipp gibt, Zecken mit Klebstoff zum Beispiel zu überschichten, weil die ersticken dann langsam und während dieser Zeit können die dann auch noch immer Krankheitserreger in das Tier hineindrücken.
Ulrike, gibt es auch vorbeugende Maßnahmen, die ich treffen kann, um eventuell einen Parasitenbefall zu verhindern?
Ja, also es gibt eben rezeptfrei in der Apotheke Mittel, die man dem Tier geben kann, um einen Zeckenbefall zu vermeiden. Da gibt es verschiedene Darreichungsformen, wie man eben solche prophylaktischen Mittel auf das Tier bekommt. Es ist die Möglichkeit von einem Halsband, das man dem Tier anlegt. Also wir reden jetzt hauptsächlich von Katzen und Hunden natürlich. Mhm. Dabei ist es natürlich wichtig, dass das Halsband auch die Haut des Tieres bedeckt. Also das ist sozusagen das Wichtige, worauf man achten muss, dass es dann auch wirklich funktioniert. Von dort aus verteilt sich dann der Wirkstoff über die Haut des Tieres und dadurch wirkt es dann abweisend oder auch abtötend gegen zum Beispiel Zecken und Flöhe. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufträufeln eines sogenannten Spot-Ons. Das ist eine Flüssigkeit, die dem Tier im Optimalfall direkt in den Nacken gegeben wird. Dort eben auch wirklich muss man schauen, dass man die Haare gut auseinanderdrückt und das Mittel direkt auf die Haut bringt. Auch dann verteilt sich das Mittel über die Haut und wirkt so abweisend oder abtötend. Und die nächste Möglichkeit ist in Tablettenform. Das heißt, man gibt die Tablette einfach dem Tier ein. Man muss eben dann darauf achten, was fürs eigene Tier am besten geeignet ist. Für meine Tiere zum Beispiel habe ich für die Katze das Spot-On gewählt, für den Hund aber die Tablette, weil der von der Haut her empfindlich ist und deswegen habe ich mich für die Tablette entschieden. Mhm. Aber das muss man dann eben von Tier zu Tier unterschiedlich entscheiden.
Einen Zeckenbefall sieht man meistens, die Zecken werden immer größer im Fell. Bei Flöhen ist das ein bisschen schwieriger. Wie merke ich, ob mein Tier Flöhe hat und wie gehe ich da vor?
Ja, also der Flohbefall ist erstens schwieriger und zweitens auch noch unangenehmer. Man merkt im ersten Moment einmal, dass das Tier sich vermehrt kratzt oder auch schüttelt, meistens eher kratzt. Flöhe sind so 2 bis 4 Millimeter große, braune, kleine, flügellose Insekten mit sehr langen Hinterbeinen, mit denen sie auch sehr gut springen und sehr weit springen können. Dadurch auch die leichte Ansteckung. Also man erkennt entweder die Flöhe selbst, indem man zum Beispiel das Tier mit einem Lauskamm durchkämmt und dann die Läuse selbst zieht, oder man sieht kleine schwarze Brösel mehr oder weniger, wenn man die auf einem weißen Tuch mit Wasser vermischt, wird es rot. Das ist eben dann der Kot des Flohs. Und dann kann man sich sicher sein, dass das so ist. Wenn es ganz schlimm ist, sieht man leider die Flöhe auch schon in der Umgebung herumhüpfen.
Okay, gehen die Flöhe auch auf den Menschen?
Ja, das ist eben das Unangenehme. Die Flöhe können auch die Menschen eben beißen und auch Krankheiten übertragen.
Das heißt, wenn sich dein Partner zu Hause auch kratzt und abschlägt, dann weiß er, dass er auch Flöhe hat.
Genau, vielleicht, wahrscheinlich.
Ja, wobei man sagen muss, dass die Flöhe den Menschen also nur irrtümlicherweise aufsuchen und dann meistens auch nicht dort bleiben. Und das ganz Spannende ist ja beim Flohbefall, es sind eigentlich beim Flohbefall nur 5% wirklich lebende, herumspringende Flöhe, die am Tier sind. Der Großteil, also 95% aller anderen Flohstadien befinden sich im Umfeld. Deswegen ist es ganz wichtig, eben nicht nur das befallene Tier zu behandeln, sondern auch das Umfeld wirklich ordentlich zu reinigen und zu säubern, um alle Flohstadien, die sehr, sehr hartnäckig sein können, wegzubekommen.
Und wenn ich eine Flohbehandlung mache, wie gehe ich es richtig an?
Am wichtigsten ist es natürlich, das betroffene Tier zu behandeln, aber auch alle anderen Tiere im gemeinsamen Haushalt müssen mitbehandelt werden. Und wie wir schon erwähnt haben, sind tatsächlich eben nur 5% der Flöhe wirklich am Tier und die restlichen Entwicklungsstadien im restlichen Haus, aber auch auf den Schlafplätzen, im Auto, in der Box. Also man muss wirklich konsequent daran denken, alles gründlich zu reinigen, abzusaugen, den Staubsaugerbeutel dann am besten gleich entsorgen und zukleben, feucht wischen, trocknen und alles, was waschbar ist, bei mindestens 60 Grad waschen. Und vor allem muss man dann auf eine weitere Flohprophylaxe achten, weil gerade bei Freigängerkatzen zum Beispiel weiß man ja nicht, wo die noch überall schlafen und ob dann diese Stellen auch gereinigt wurden oder nicht. Das heißt, die Prophylaxe ist anschließend wieder das Wichtigste.
Und Putzen alleine hilft oder gibt es da dann noch irgendein Mittelchen, das ich noch zusätzlich da irgendwie drüber haben kann?
Also zusätzlich zum Putzen empfiehlt sich immer noch die Verwendung von einer sogenannten Flohbombe. Also das sind Vernebler, die man im Raum aufstellt und die dann
Insektizide, Stoffe
freisetzen und dadurch werden eben auch noch die verschiedenen Entwicklungsstadien getötet.
Kann ich da im selben Raum sein?
Oder? Nein, da muss man natürlich das Haus verlassen und anschließend, nachdem die Behandlung abgeschlossen ist, lüften.
Wie sieht so eine Flohbombe aus?
Das ist eine Spraydose, die hat einen Einmalschalter, den drückst du herunter und dann beginnt es einfach zu vernebeln.
Okay.
Ja, das dauert dann circa 10 Minuten. In dieser Zeit sollte man eben nicht im gleichen Raum sein. Gibt es in unterschiedlichen Größen für unterschiedlich große Räume. Und anschließend, wie gesagt, gründlich lüften und die bringt dann eigentlich alles um, was man nicht möchte, dass das in der Wohnung kreucht und fleucht.
Mhm. Was gibt es sonst noch für Parasiten?
Grundsätzlich gibt es auch noch Harlinge und Milben. Das ist jetzt aber eher etwas, was man als Laie nicht so gut erkennt. Da wird sich dann der Tierarzt damit beschäftigen. Und was gibt es noch? Würmer, Endoparasiten. Und auch da sollte man eher vorbeugend behandeln, beziehungsweise wenn man wirklich einen Wurmbefall sieht, dann ist hier schnelles Handeln angesagt.
Bandwürmer, glaube ich, gell? Sieht das?
Es gibt da alles Mögliche. Es gibt Bandwürmer, Spulwürmer. Das ist für den Laien, glaube ich, sehr schwer.
Ich habe gehört, diese Würmer, die können sich aber auch auf den Menschen übertragen. Stimmt das?
Ja, das kann vor allen Dingen ein Problem sein, wenn freigehende Hunde oder Katzen dann in eine Sandkiste einmal ihr Häufchen hineinmachen und dort dann kleine Kinder spielen, die können sich da vielleicht anstecken. Und grundsätzlich muss man sowieso sagen, auch noch einmal im Zusammenhang mit dem Flohbefall, es tritt sehr häufig also gemeinsam Floh- und Wurmbefall auf. Deswegen, wenn man also tatsächlich einen Flohbefall bei seinem Haustier bemerkt, ist es immer ganz wichtig, auch gleichzeitig zu entwurmen.
Mhm. Gibt es sonst noch Anzeichen, dass mein Tier Würmer hat? Merke ich das irgendwie?
Ja, grundsätzlich kann es sein, dass das Tier sich vermehrt am After schlägt. Es kann sein, dass es auch zu einer Gewichtsabnahme führt. Dann ist allerdings der Wurmbefall wahrscheinlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ja, und sonst sieht man es eben am Kot relativ eindeutig. Oder auch, dass sie sogar erbrechen.
Okay. Was sind denn sonst so die häufigsten Wehwehchen, die Haustiere haben können?
Also es hängt natürlich immer vom Tier ab und jedes Tier hat so seine eigenen Schwachstellen. Häufig ist zum Beispiel bei Hunden, wenn sie Schlappohren haben, dass sie immer wieder Ohrenentzündungen haben. Häufig sind Augenentzündungen. Häufig ist zum Beispiel auch ein Juckreiz, wo man gar nicht genau weiß, wo es herkommt. Manchmal kommt es eben auch zu Durchfall, Verdauungsstörungen, auch Verstopfung. Das sind alles Sachen, die man wirklich gut beobachten sollte. Und wenn einem irgendwas am Tier auffällt, wäre auch ein Tierarzt oder eine Tierärztin aufzusuchen, damit man auf Nummer sicher geht.
Mhm. Zähne sind auch so eine Geschichte, glaube ich.
Zähne sind definitiv eine Geschichte und da gibt es auch schon Spezialisten, die die Zähne reinigen. Aber auch das wird bei der jährlichen Untersuchung angeschaut, ob da irgendwie Zahnstein zu entfernen ist oder ob irgendwas zu machen ist.
Oder ob der Hund eine Zahnspanne braucht.
Oder ob man mehr Zähne putzen sollte, was auch viele machen.
Okay, gut. Seit 1. Jänner dieses Jahres gibt es ein neues Tierarzneimittelgesetz. Was ist da neu?
Grundsätzlich sagt das Tierarzneimittelgesetz, dass Apotheken, die Tierarzneimittel abgeben und auch Tierärzte, die ja selbst auch Tierarzneimittel abgeben, Aufzeichnungen über alle rezeptpflichtigen Arzneimittel führen müssen, die sie abgegeben haben. Das kommt hauptsächlich daher, dass man eben verhindern möchte, dass Antibiotika in der Nutztierhaltung verstärkt eingesetzt werden, erstreckt sich aber mittlerweile über alle Tierarzneimittel, sodass mittlerweile auch die Prophylaxe von Wurmbefall ist auch rezeptpflichtig. Das heißt, wenn man das vorbeugend machen möchte, dann müsste man sich von seinem Tierarzt ein Rezept für den Hund oder die Katze ausstellen lassen, dann kann man das Medikament auch in der Apotheke kaufen. Im Notfall, also wenn man akut bemerkt, mein Hund hat jetzt Würmer und der Tierarzt ist nicht zu erreichen und ich möchte jetzt ganz schnell etwas machen, dann bekommt man natürlich Tierarzneimittel nach wie vor auch ohne Rezept in der Apotheke.
Das große Geschäft mit Tieren findet natürlich auch online im Internet statt. Da wird ja auch allem Mögliches angeboten. Wie kritisch seht ihr das?
Grundsätzlich ist es so, dass wir nur für die Dinge, die in der Apotheke verkauft werden, garantieren können, dass die eben auf die Wirkung geprüft worden sind und auch Überdosisstudien zum Beispiel gemacht worden sind. Also für die Sicherheit können wir nur bei unseren eigenen Präparaten garantieren.
Wenn das Haustier bettelnd neben dem Esstisch sitzt und hofft, auch was vom Essen abzubekommen, gibt es Sachen, die ich meinem Tier besser nicht füttern sollte, auch wenn es ihm schmeckt?
Ja, also grundsätzlich ist das mit dem Betteln natürlich sowieso ein Thema. Vom Tisch füttern muss jeder für sich entscheiden. Aber es gibt tatsächlich Lebensmittel, die für Tiere gefährlich sind, bei denen man es gar nicht denkt. Jeder weiß zum Beispiel, dass die Schokolade für Hunde gefährlich ist. Das hat sich schon herumgesprochen.
Warum eigentlich?
Wegen am Theobromin. Das ist ein Inhaltsstoff drinnen, der einfach gefährlich für die Tiere ist. Aber zum Beispiel, was mich selbst überrascht hat bei der Recherche, ist, dass Avocado auch gefährlich ist. Das heißt, das wird, glaube ich, meinem Hund ziemlich gut schmecken. Sollte man nicht geben. Eine kleine Menge wird jetzt wahrscheinlich nichts ausmachen. Aber wenn Hund und Katze zusammenarbeiten und eine ganze Avocado am Boden ist, wäre es vielleicht doch zu viel. Oder auch Zwiebel, Lauch, Knoblauch, das ist alles für Katze und Hund gefährlich.
Würden die das essen?
Wahrscheinlich nicht, wenn es nicht verarbeitet ist.
Okay.
Beziehungsweise ein Labrador vielleicht. Der wird vielleicht schon. Weiß ich nicht. Würde ich nicht garantieren. Und auch, was sicher ein großes Thema ist, das sind die Süßstoffe. Weil viele ja Zuckerersatzstoffe verwenden. Und auch die können für Tiere sehr gefährlich sein. Weil da einfach der Zuckerhaushalt durcheinander kommt. Also da muss man wirklich aufpassen. Und wie ich schon erwähnt habe, gerade wenn Hund und Katze im Haushalt leben, die spielen oft zusammen, dass man wirklich alles sehr gut wegräumt.
Man muss da überhaupt auch aufpassen, auch bei Arzneimitteln. Katzen haben einen ganz eigenen Stoffwechsel und für die sind also Schmerzmittel, die für den Menschen vollkommen unbedenklich sind, hochgiftig. Das Gleiche gilt auch bei Antiparasitenmitteln, bei äußerlichen. Da gibt es ja unterschiedliche Präparate, die für Hunde nur geeignet sind oder für Hunde und Katzen. Es gibt zum Beispiel einen Wirkstoff, das ist das Permethrin. Der ist bei Hunden sehr gut wirksam und abtötend gegen Insekten. Für Katzen kann der auch giftig sein, weil denen ein Stoff fehlt, um diese Substanz abbauen zu können. Deswegen, wenn man also Zecken oder Flohmittel hat, wo drauf steht, nur für den Hund geeignet, dann bitte keinesfalls auf der Katze verwenden. Das kann gefährlich werden.
Ganz, ganz wichtig. Okay. Wir haben in der 6. Folge über die Reiseapotheke gesprochen. Gibt es eigentlich auch eine Reiseapotheke für Haustiere?
Ja, gibt es. Also sollte man auf jeden Fall dabei haben. Ganz wichtig ist es natürlich, dass man die Dauermedikation des Tieres, falls eine notwendig ist, in ausreichender Menge mit hat. Dann ist es immer auch wichtig, Desinfektionsmittel mitzuhaben. Kann man natürlich auch das von den Menschen an sich verwenden, gibt aber für die Tiere möglicherweise bessere Darreichungsformen, weil ich habe meinem Hund einmal ein Spray verabreicht und seitdem ist sie unterm Tisch, wenn ich ihn in die Hand nehme. Da gibt es vielleicht dann auch Flüssigkeiten oder Puder, was für ein Tier angenehmer ist. Eine Heilsalbe natürlich. Was nie fehlen sollte, ist die medizinische Kohle, die ja auch Menschen verwenden können. Also wenn leichte Durchfälle bestehen und der Hund einen guten Allgemeinzustand hat, kann man mit der medizinischen Kohle helfen. Ein Fieberthermometer ist wichtig, ein Pfotenverband, möglicherweise Augentropfen oder Ohrentropfen, wenn die Tiere da anfällig sind und auf jeden Fall zum Beispiel auch eine Pinzette, dass man Fremdkörper entfernen kann oder auch Zecken.
Wie gefährlich kann die Sonne für den Hund sein?
Also die Sonne kann definitiv gefährlich sein, vor allem auch die Hitze. Das heißt, man muss einfach schauen, dass der Hund wirklich ausreichend Trinkwasser hat, im Schatten ist und auch eben geschützt ist, zum Beispiel, dass die Pfoten am Sand nicht verbrennen oder auch auf heißen Steinen.
Wenn es ans Meer geht, vertragen Hunde das Salzwasser?
Auf der Haut normalerweise ja, aber sie sollten natürlich kein Salzwasser trinken. Da auch wieder der Tipp, dass man wirklich ausreichend Süßwasser zur Verfügung stellt, dass sie nicht auf die Idee kommen, das zu trinken. Und man sollte auf jeden Fall verhindern, Apportierspieler im Wasser zu machen, weil da schlucken sie automatisch, wenn sie zurückschwimmen, Salzwasser. Und das ist natürlich nicht gut für einen Hund. Und nach dem Salzwasserbad, das ja grundsätzlich in Ordnung ist, sollte man den Hund mit Süßwasser reinigen, also die Pfoten, auch die Haut am besten abduschen und zum Beispiel die Augen auswischen, damit da keine Entzündungen oder Reizungen entstehen.
Salz und Pfoten, das ist ja auch ein Problem, das im Winter immer wieder auftritt.
Genau.
Ja.
Genau, also das betrifft den Winter genauso und im Winter kommt halt noch das Thema Eis dazu, wo man wirklich vorsichtig sein muss, auch im Winterurlaub dann.
Okay. Wer sein Haustier mit in den Urlaub nehmen möchte, also eher Hund als Katze oder Hamster, was ist in Sachen Einreisebestimmungen zu beachten?
Das ist an sich von Land zu Land verschieden. Das heißt, man soll sich früh genug darüber informieren, weil wenn zum Beispiel Impfungen erforderlich sind, müssen die auch schon früh genug gemacht werden, dass der Impfschutz schon besteht. Tollwut ist da meistens eben das Thema. Und ein EU-Heimtierausweis wird auch in den meisten Ländern verlangt, wenn man überprüft wird.
Was Impfungen im Ausland betrifft, da erkundigt sich der Mensch im Tropeninstitut. Wo erkundigt man sich für die Tiere?
Da ist der Tierarzt der erste Ansprechpartner, weil er muss die Impfung ja dann auch verabreichen und im entsprechenden Impfpass dokumentieren.
Mhm. Und dann, wir haben es auch schon in der Folge über die Reiseapotheke angesprochen, im Urlaub gibt es ja auch überall Apotheken, da könnte ich mir ja auch etwas für das Tier besorgen. Warum ist es gescheiter, gleich alles von zu Hause mitzunehmen?
Das ist immer das Gleiche. Erstens ist sehr oft die Sprachbarriere schwierig. Ich kann bei mir vielleicht noch zeigen, was nicht passt, aber beim Hund ist es dann schon noch komplizierter. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr oft in südlicheren Ländern vielleicht auch nicht diesen Standard bei Tierarzneimitteln und Ausstattung in Apotheken gibt, wie man das von Österreich her gewohnt ist.
Was man immer wieder sieht, in gewissen Ländern sind streunende Tiere. Sollte ich da vermeiden, dass mein Hund mit den Streunern in Kontakt kommt, beziehungsweise was kann passieren?
Würde ich auf jeden Fall vermeiden, wobei natürlich Hund-Hund-Begegnungen sowieso immer schwierig sind. Und da man nicht einschätzen kann, wie die Streuner reagieren, würde ich eine Begegnung immer vermeiden. Mhm. Also natürlich auch wegen einem Parasitenbefall.
Wenn ich meine Reiseapotheke packe, denke ich natürlich auch an Mückenspray. Gibt es da was Eigenes für Tiere?
Ja, also auch da braucht man einen speziellen Schutz gegen diese Ektoparasiten, also von außen, weil besonders in den südlichen Ländern gibt es auch Stechmücken, die wieder spezielle Erkrankungen wie die Leishmaniose oder Herzwurmerkrankungen übertragen können oder halt Herzwürmer übertragen können. Und da ist es besonders wichtig, ein Präparat zu wählen, das eine repellierende Wirkung hat. Das bedeutet, dass die Stechmücke gar nicht erst ansticht, damit eben auf keinen Fall über den Speichel der Krankheitserreger übertragen werden kann.
Da muss man dann auch noch bedenken, wenn der Hund also sehr gerne baden geht, dann ist das Spot-on jetzt nicht so optimal, weil der wäscht sich dann sehr schnell herunter. Von daher sind da am besten einfach diese Halsbänder, weil die setzen kontinuierlich ihren Wirkstoff frei und man muss sich da keine Sorge um Nachbehandlung während des Urlaubs machen. Nach einem Urlaub ist es dann auch noch immer günstig, wenn man in südlichen Ländern war, bei einem Tierarztbesuch das zu erwähnen. Dann kann vorbeugend auch noch ein Medikament gegen Herzwürmer gegeben werden, damit man auf der ganz sicheren Seite ist und sein Tier hundertprozentig schützt.
Alles klar. Was mich auch noch interessieren würde, bei uns Menschen ist es ja so, dass es, was die Medikation betrifft, große Unterschiede gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Ist es auch bei den Tieren so, dass junge Tiere andere Medikamente brauchen als ältere Tiere?
Es ist grundsätzlich so, dass also bei diesen ganzen vorbeugenden Parasitenmitteln, die sind dann erst ab einem gewissen Alter zugelassen, zum Beispiel dürfen erst ab 8 Wochen verwendet werden, weil man auch bei jungen Kätzchen oder jungen Hundewelpen davon ausgehen kann, dass ihre ganzen Abbausysteme im Organismus noch nicht so ausgereift sind, wenn sie ganz klein sind, dass sie mit diesen Medikamenten problemlos fertig werden können. Das schaut aber dann immer der Tierarzt, die Tierärztin oder der Apotheker, die Apothekerin drauf und fragt dann auch nach, wie alt sind die und dann schaut man, geht das Mittel ab 8 Wochen Lebensalter, ab 10 Wochen Lebensalter oder auch erst ab ein paar Monaten.
Okay. Ein Arztbesuch ist sowohl für uns Menschen als auch, glaube ich, für das Tier nicht unbedingt das Angenehmste. Kann ich mein Haustier da irgendwie darauf vorbereiten, schon zu Hause?
Man kann am besten von Anfang an mit dem Tier trainieren, dass es einfach fürs Tier normal wird, dass man ins Maul schaut, in die Ohren schaut, die Augen anschaut, die Pfoten abtastet. Dadurch wird es einfach fürs Tier stressfreier und nicht nur beim Hund, sondern auch bei der Katze. Und da ist zum Beispiel auch ein gutes Training, dass man das Tier an die Transportbox gewöhnt. Einfach auch, wenn man gar nicht erst zum Tierarzt fährt, sondern einfach so hin und wieder die Transportbox aufstellen, Leckerlis reingeben, damit das Tier einfach weniger Scheu dahingehend hat und dadurch dann auch weniger Stress bekommt.
Nur nicht dem geschenkten Gaul, den schaut man nicht ins Maul.
Nein, das tut man nicht.
ganz arm sind die Tiere zum Jahreswechsel, Stichwort Feuerwerk und so weiter. Kann ich auch das irgendwie trainieren?
trainieren. Es gibt natürlich Hunde, die Jagdhunde, die werden auf Schuss fest trainiert, das schon. Aber ich habe also festgestellt, wenn ein Hund Angst vor Schüssen hat, dann sind die zu Silvester ganz, ganz arm. Da gibt es natürlich immer diese Tipps, den Fernseher möglichst laut laufen lassen. Und sonst gibt es auch noch in der Apotheke und auch beim Tierarzt pflanzliche Arzneimittel zur Beruhigung und auch homöopathische Arzneimittel, die sich da eigentlich ganz gut bewährt haben.
Ah, okay. Auch ein guter Tipp, ja.
Und ich habe noch den Tipp bekommen, dass ich mich selber nicht so aufregen soll, damit der Hund sich nicht so aufregt.
Das heißt, man übertragt seine Nervosität auch aufs Tier.
Definitiv. Die Erwartungshaltung vom letzten Jahr kann natürlich aufs Tier mit übertragen werden.
Mhm. Da wären wir wieder beim psychischen Einfluss.
Ja, auch umgekehrt, genau.
Stichwort Klimawandel. Alles bewegt sich, natürlich auch die Parasiten, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Merkt ihr auch da schon etwas?
Also wir haben es jetzt noch nicht so sehr bemerkt, aber es gibt schon erste Sichtungen von den Riesenzecken, die sich aus dem Süden und auch aus dem Osten in unseren österreichischen Raum bewegen. Die haben dann auch den Nachteil, dass sie auch bei sehr niedrigen Temperaturen aktiv sein können. Also hier muss man vorsichtig sein. Und auch diese ganzen Stechmücken, die eben schon die vorher erwähnten Herzwürmer oder auch Hautwürmer übertragen können. Da gab es auch schon Sichtungen in Österreich und da gab es auch schon dokumentierte Befälle, zum Beispiel bei Hauskatzen, die sicher nie irgendwo im Mittelmeerraum waren. Also man muss heutzutage auch damit rechnen, wenn irgendwelche seltsamen Symptome auftreten, dass das dann etwas sein kann, womit man in unseren Breiten bisher nicht gerechnet hat. Aber die Tierärzte wissen da sicher Bescheid.
Das Thema Hitze würde ich noch gerne ansprechen. Jetzt über den Sommer ist es ja nicht nur bei uns Menschen so, dass wir unter der Hitze leiden, sondern auch die Tiere. Immer wieder kommt es auch vor, dass Tiere in Autos gelassen werden. Das hoffen wir mal nicht, dass das irgendwer macht, aber wie macht sich bei einem Haustier bemerkbar, dass es vielleicht schon dehydriert ist?
Grundsätzlich sieht man natürlich, dass das Tier sehr stark hechelt, abgeschlagen ist, müde ist, sich an einen kühlen Platz zurückziehen will.
Wichtig ist in diesen Fällen dann halt immer, dass man schaut, dass sie möglichst viel Wasser zu trinken bekommen, dass die dort die ganzen Flüssigkeitsreserven wieder auffüllen können und einen kühlen oder schattigen Rückzugsplatz immer anzubieten. Und es gibt ja sogar im Tierfachhandel diese Kühlmatten, die mögen vor allen Dingen die Hunde sehr gern.
Kühlmatten?
Kühlmatten, okay. Ja. Die sind dann mit irgendeiner kühlenden Flüssigkeit befüllt und da kann man sich dann drauflegen und das ist dann auch ganz angenehm für Hund und für Katze.
Oder für einen Mensch.
Da wird die, glaube ich, zu klein sein, fürchte ich.
Es leiden ja immer mehr Menschen unter Allergien und Unverträglichkeiten. Gibt es das auch bei den Tieren?
Ja, das gibt es leider auch bei den Tieren. Macht sich eben oft durch Juckreiz bemerkbar oder auch durch einen unregelmäßigen oder flüssigen Stuhlgang. Es ist natürlich schwierig herauszufinden, was wirklich das Problem ist. Man kann eine Analyse machen und man kann schauen, auf was das Tier wirklich reagiert bzw. was es nicht verträgt. Man kann natürlich in manchen Fällen auch einfach einmal versuchen, das Futter zu wechseln und schauen, ob es damit besser ist und ein genaues Tagebuch darüber schreiben. Ja, ist ein schwieriges Thema, weil natürlich gerade Hunde auch oft auf der Straße alles Mögliche zusammenfressen. Somit hat man nur begrenzt Einfluss darauf, was das Tier wirklich zu sich nimmt.
Gibt es einen Allergietest für Haustiere?
Gibt's. Beim Tierarzt.
Das wird beim Tierarzt ja angeboten, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit meiner Katze ganz gute Erfahrungen gemacht. Es gibt auch mittlerweile Darmbakterien, speziell für Hunde und Katzen. Die füttere ich, also die kann man einfach übers Futter drüber streuen, die werden dann mitgefressen und das hat sich also sehr positiv auf die Katze ausgewirkt.
Bekomme ich die bei euch in den Apotheken?
Die gibt es natürlich bei uns in der Apotheke, ja. Ist auch, also bei Durchfall zum Beispiel, kann man das dann höher dosiert einsetzen, das Produkt.
Gut, wenn ich jetzt sage, dieses Gespräch mit euch war für die Katz, dann meine ich das zu 100% positiv. Vielen Dank für eure tierisch gute Expertise zum Thema Tiergesundheit.
Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein durften. Danke.
Vielen Dank.
Und ihr, liebe Zuhörer, denkt immer daran, auch ein Tier verdient es, gesund und vital zu sein. Bei Fragen einfach in die nächste Apotheke schauen. Hier könnt ihr euch Ratschläge holen. Und das
ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.